TaxPod, der Steuerpodcast.
Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren TaxPod-Folge. Ich freue mich sehr, dass wir hier zu viert digital zusammengeschaltet sind. Ihr seid drei, seid in Hamburg, ich bin in Düsseldorf, sitze trotzdem hier am Computer jeweils. Jens ist dabei, sei gegrüßt, Jens.
Hallo Götz.
Tim Masiewski aus unserem Hamburger Standort und eben auch bekannt aus der Wissenschaft. Hallo Tim.
Hallo Götz, hallo Jens.
Und unser Kollege Ruben Rehr ist auch dabei aus dem Hamburger Standort. Hallo Ruben.
Moin Moin.
Und wenn wir vier zusammen stoßen, dann kann man sich vorstellen, ist es relativ wahrscheinlich, dass es etwas mit Stiftungen zu tun hat. Und so ist es unser jetziger TaxPod. Unsere Episode wird sich mit aktuellen Entwicklungen bei Stiftungen beschäftigen und insbesondere bei ausländischen Familienstiftungen. Wir haben hier ein paar Urteile, die haben wir auch in den vergangenen Podcasts schon besprochen oder angeteasert, die aber in der Kumulation hier so eine Sonderfolge im Grunde genommen rechtfertigen. Und was wir jetzt ja auch haben, ist ein Gesetzentwurf für eine Neufassung des 15 ASTG für die Zurechnungsbesteuerung durch Stiftungen durch, die damit im Grunde genommen den herkömmlichen Grundsätzen einmal komplett aufräumen möchte. Das alles möchten wir besprechen. Jens, ich würde dir wie immer einmal den Vortritt lassen, hier einen großen Bogen zu ziehen vor unsere Themen und dann gehen wir direkt in die Diskussion.
Ja, sehr gerne. Ich meine, du hast ja schon den großen Bogen gezogen. Ja, aber wenn wir den Bogen jetzt noch ein bisschen größer ziehen, vor allem bezogen auf die Themen, die wir besprechen wollen, ist ja auch das im Grunde, was unsere Mandanten in letzter Zeit eben stark bewegt, nämlich der Einsatz von Familienstiftungen, insbesondere auch ausländischen Familienstiftungen, um die Nachfolge zu planen, Vermögen zu schützen. Und das sehen wir eben immer häufiger. Insoweit passt das eigentlich ganz gut ins Bild, dass wir jetzt einige Entscheidungen gesehen haben vom Bundesfinanzhof, aber auch vom Finanzgericht München, wo wir noch eine Revision dann entsprechend abwarten, eben zu der Frage, was ist eigentlich mit der Zuzug von Stiftungen aus Drittstaaten, was mit dem Zuzug von Stiftungen aus EU-EWR-Staaten, was ist eigentlich mit Drittstaatenstiftungen und deren Schutz letztlich im 15.6 ASTG. Ja, und dann, dazu gibt es noch keine Entscheidung, aber was ist mit dem Wegzug von Stiftungen? Ja, und ich glaube, das ist das Thema, das wir uns heute anschauen wollen. Ich würde sagen, Tim, Ruben, wir starten mal mit dem Zuzug einer Drittstaatenstiftung. Ja, das kann alles Mögliche sein. Das kann eine Schweizer Stiftung sein, die ihren Ort der Geschäftsleitung in Deutschland hat. Das kann aber, ihr erinnert euch, gestern hatten wir unseren Kaminabend an der Law School. Da hatten wir das mal mit einer amerikanischen Stiftung gemacht, mit der New Hampshire Foundation. Und die hatte dann auch rein zufällig ein Ort der Geschäftsleitung in Deutschland. Und dann war die Frage, was passiert eigentlich mit so einer Stiftung?
Genau, und das ist aktuell jetzt hier anlässlich einer Entscheidung des Bundesfinanzhofs. Das ist Aktenzeichen 2R30 aus 22. Hier ging es um eine Familienstiftung schweizerischen Rechts, die schon 1959 errichtet wurde, Satzungssitz in der Schweiz. Aber nach den Feststellungen des Finanzgerichts war von Anfang an jedes Organmitglied des einzigen Organs dieser Stiftung, des Stiftungsrats, in Deutschland ansässig und hat auch nur von Deutschland aus gehandelt, sodass man zu dem Ergebnis kommen musste, von Anfang an wurde die Stiftung von Deutschland aus verwaltet. Es gab dann in der Schweiz Streit darüber, ob die nach Schweizer Recht rechtsfähig ist. Darauf kam es im Ergebnis hier hinterher aber gar nicht mehr an. In Deutschland wurde darüber gestritten, unterliegt diese Schweizer Familienstiftung der deutschen Erbersatzsteuer nach § 1 Absatz 1 Nummer 4 Erbschaftssteuergesetz. Da hatte das Finanzgericht gesagt, ja, wir gehen davon aus, die war im Ausland rechtsfähig und das reicht uns hier. Wir haben in § 2 Absatz 1 Nummer 2 Erbschaftssteuergesetz eine Regelung, die für die subjektive Steuerpflicht jedenfalls mal sagt, es reicht uns entweder Sitz oder bloße Geschäftsleitung im Inland. Und damit zeigt das doch, es muss auch funktionieren, wenn eine ausländische Stiftung nur ihre bloße Geschäftsleitung im Inland hat.
Wobei man ja sagen muss, Tim, ja. Ich glaube, das ist wichtig jetzt für die Hörer, dass eben die Erbersatzsteuer nur nach dem Wortlaut bei rechtsfähigen Stiftungen greift. Ich glaube, das ist das ganz Entscheidende. Ja, sonst haben wir eben keine Erbersatzsteuer.
Ja, so jedenfalls die Rechtsprechung des BFH auch vorher schon. Also der Wortlaut ist das Vermögen einer Stiftung, aber der BFH hatte vorher schon mal für eine inländische, nicht rechtsfähige Stiftung entschieden, die fällt nicht drunter. Und jetzt war eben hier die Streitfrage, wie ist es mit einer im Ausland mutmaßlich rechtsfähigen Stiftung? Reicht uns das? Oder kommt es darauf an, wie wir das hier nach deutschem Recht bewerten? Und um es vorwegzunehmen, der BfH hat gesagt, wir schauen hier streng nach deutschem Zivilrecht. Wir gucken nicht, was das Ausland mit dieser Stiftung macht, sondern wir schauen, was macht denn Deutschland mit dieser Stiftung, wenn sie dann ihren Verwaltungssitz ins Inland verlegt hat.
Genau, und ich glaube, das muss man in Abgrenzung auch zu der BfH-Rechtsprechung zu den Ertragssteuern sehen. Ja, weil ich glaube, diejenigen, die ein bisschen älteren Semesters sind, die werden sich erinnern, ich weiß gar nicht, wann die Entscheidung war, das muss in den 2000ern gewesen sein. Nee, später, oder? Weiß ich gar nicht. Da jedenfalls war es eine Schweizer AG, die einen Ort der Geschäftsleitung in Deutschland hatte.
Und 1993, glaube ich.
93, wollte ich gerade sagen. Aber es gab noch viel später eine in den 2000ern, über die ich mich sehr geärgert habe. Das war eine, und da ging es nämlich um den 8a KStG alte Fassung. Und da ging es nämlich darum, ja, also wenn ich dann Darlehen mit dieser Gesellschaft habe, mit dieser Schweizer AG, mit Ort der Geschäftsleitung in Deutschland, dann kann es eigentlich auch keine Darlehensbeziehung geben, weil die ja nicht rechtsfähig ist, zivilrechtlich. Ja, und da kann ich mich erinnern, hat der BfH gesagt, ja, also dass da Trabrennbahn-Entscheidung BGH, das ist auch alles nett und zivilrechtlich, haben wir auch, glaube ich, nicht so richtig verstanden, aber ist auch viel zu kompliziert alles, brauchen wir auch gar nicht, weil ertragsteuerlich, und das ist, glaube ich, das Entscheidende, ertragsteuerlich hat der BfH gesagt, ist so eine doppelansässige Schweizer Kapitalgesellschaft, jedenfalls mal eine Körperschaft. Und ich glaube, das ist der Unterschied jetzt hier zu unserem Fall. Hier geht es halt um die Erbschaftssteuer, insbesondere um die Erbersatzsteuer. Und da hat der BfH eben deshalb genau auf das Zivilrecht geschaut. Er hat gesagt, was ist das eigentlich rein zivilrechtlich? Und uns interessiert das auch gar nicht, was das dann ertragsteuerlich vielleicht bedeutet. Da können wir gleich mal drüber sprechen. Aber jedenfalls mal zivilrechtlich soll diese Stiftung dann eben an der Grenze kaputt gehen.
Genau, weil der BfH gesagt hat, hier gilt zivilrechtlich internationales Privatrecht, für Stiftungen nicht gesondert geregelt. Wir wenden das an, was auch für Gesellschaften gilt. Was gilt für Gesellschaften? Grundsätzlich Sitztheorie, außer uns zwingt das Völkerrecht oder das Unionsrecht zu einer anderen Beurteilung. Das ist im Verhältnis zur Schweiz nicht der Fall. Also bleibt es bei der Sitztheorie. Entscheidend ist also das Recht des Staats, in dem sich der Verwaltungssitz befindet. Das ist deutsches Recht. Ist das eine deutsche Stiftung? Nein, weil wir keine Anerkennung durch deutsche Aufsichtsbehörden haben. Das führt zivilrechtlich dazu, dass wir jetzt im Ausland eine andere Beurteilung haben als in Deutschland. Deutschland sagt, das ist keine Stiftung. Natürlich würde die Schweiz weiterhin sagen, das ist eine Stiftung, weil die der Gründungstheorie folgen. Aber wir hängen uns hier streng an das deutsche Zivilrecht und sagen dann mit dem BfH, das ist kein Rechtsträger, keine Stiftung im Sinne von 1.1 Nummer 4 Erbschaftssteuergesetz. Und damit kann das auch nicht der Erbersatzsteuer unterliegen.
Ich meine, die entscheidende Frage ist ja dann, oder die Folgefrage, was ist es dann jetzt eigentlich? Ja, also für erbschaftssteuerliche Zwecke haben wir jetzt verstanden, ist es mal jedenfalls keine Stiftung im Sinne des Erbschaftssteuergesetzes, okay, Haken dran. Aber was ist es denn jetzt wirklich? Ist es jetzt irgendwie eine nicht rechtsfähige Stiftung, eine unselbstständige Stiftung, so wie wir die ja auch kennen in Deutschland? A. Und B, kann man sich natürlich fragen, was ist denn mit denjenigen, die eigentlich Begünstigte sind? Ja, vielleicht ist der Stifter auch schon längst verstorben und die Begünstigten sitzen in Deutschland und sagen, das ist ja mega, was der BfH da entscheidet. Es ist ja diese Stiftung an der Grenze kaputt gegangen. Ist mir jetzt eigentlich das Vermögen zuzurechnen? Ja, habe ich vielleicht sogar einen zivilrechtlichen Anspruch auf dieses Vermögen? Und?
Ja, nichts Genaues weiß man nicht. Also das ist noch nicht geklärt. Das ist in der Tat eine ganz spannende Frage, wie gehen wir damit dann zivilrechtlich um? Da gibt es Theorien, dass manche Leute sagen, na gut, das ist ein rechtliches Nullum, das gibt's nicht. Das hilft uns natürlich dann in der praktischen Frage nicht weiter, wohin rechnen wir das Vermögen zu? Das ist ja weiterhin da. Dann gibt es sehr prominente Stimmen, die eine Stiftung in Liquidation annehmen. Da haben wir dann wenigstens den Vorteil, dass wir was haben, womit wir arbeiten können, was wir kennen, wo wir auch weiterhin ein Rechtsgebilde haben.
Für die Unselbstständigen, da ganz kurz, da schlägt natürlich auch der Grunderwerbsteuerrechtler mir wieder durch. Das ist natürlich auch die naheliegende Rechtsfolge um irgendwelche ungewollten Verschiebungen von Grundstücken zivilrechtlich zu verhindern, die dann da möglicherweise zu Steuerkonsequenzen führen, die keiner gesehen hat, nur weil der Verwaltungssitz mal verlegt wurde. Aber Ruben.
Ja, ja. Aber der Punkt ist total richtig, Götz, ja, weil man kann sich ja vorstellen, dem Beispiel, das ich gerade gebracht habe, ja, ich habe irgendwelche Destinatäre, die da in Deutschland hocken und sagen, wow, jetzt habe ich ja irgendwie, wird mir dieses Vermögen zugerechnet und den Stifter fanden wir sowieso die ganze Zeit doof, weil und die Stiftungssatzung, die mochten wir nicht und auch den Stiftungsrat schon mal gar nicht, weil die uns nichts gegeben haben. Jetzt haben wir was. Und jetzt stell dir mal vor, die Stiftung zieht dann wieder weg. Der Ort der Geschäftsleitung geht weg. Und jetzt? Schenkungssteuer bei den Begünstigten? Wäre dann ja nur konsequent. Also ich glaube, man muss vorsichtig sein. Das hat immer alle zwei Seiten. Ja?
Wenn so ist das.
Ja. Wenn es eine Stiftung in Liquidation wäre, dann müsste man wahrscheinlich auch davon ausgeben, dass dann das deutsche Recht insoweit auch Anwendung findet. Und dann ist es auch gar nicht mehr so einfach, mit der Stiftung ins Ausland zu kommen, weil zumindest der 87a das eigentlich ganz effektiv verhindern dürfte.
Das glaube ich nicht, da sprechen wir gleich drüber. Ich glaube, da hat Deutschland nichts zu kamellen in den Fällen. Ja, also ich glaube, da das ist nicht richtig. Ja, aber sprechen wir gleich drüber.
Vielleicht noch zu der Idee, kann das eine unselbstständige Stiftung sein? Auf die Idee kann man erstmal kommen, wenn man die Begründung des BfH liest, weil der BfH setzt sich nochmal damit auseinander. Muss ich denn hier nach dem Telos der Erbersatzsteuer vielleicht sagen, das muss hier der Erbersatzsteuer unterliegen und sagt dann, nein, bei nicht rechtsfähigen Stiftungen habe ich das eigentlich schon mal entschieden zur unselbstständigen Stiftung nach deutschem Verständnis, was ja typischerweise ein Treuhandvertrag ist oder eine Schenkung unter Auflage. Und da brauche ich die Erbersatzsteuer nicht, weil hier gibt es immer irgendeinen Vermögensträger und bei dem unterliegt dann das Vermögen der Erbschaftsbesteuerung. Und diese Ausführungen werden hier referenziert und dann kann man überlegen, naja, unterstellt der BfH hier, dass auch in diesem Fall jetzt hier irgendwie eine nicht rechtsfähige Stiftung entstanden ist. Zivilrechtlich kann man sich das ganz schwer vorstellen, weil uns schlicht eine Person fehlt. Wir wissen dann nicht, wer soll denn hier der Vermögensträger sein? Was ist das Grundgeschäft, aufgrund dessen hier Vermögen treuhänderisch gehalten wird? Das ist, also wird deswegen auch zivilrechtlich ganz herrschend abgelehnt und man sagt, das passt irgendwie nicht hierher.
Ja, es muss irgendetwas anderes sein. Weiß ich nicht, Tim. Also ich glaube sozusagen, wenn diese Denkfigur richtig ist, dass man sagt, eine rechtsfähige ausländische Stiftung, die zieht hier nach Deutschland und die Deutschen sagen, ja, die ist dann nichts mehr, dann haben wir ja im Grunde dieses so ein bisschen aufgespalten. Ja, und sagen, es gibt jetzt Vermögen, das im Grunde so außerhalb dieser Stiftung existiert. Ich glaube, die Ausländer, also die Schweizer, hätten einen anderen Blick drauf. Die Schweizer würden nämlich sagen, nach Schweizer Recht gibt es die schon noch. Klar. Und sodass man schon sagen könnte, also die Schweizer Stiftung nach Schweizer Recht, die ist vielleicht dann der Träger. Die handelt ja auch noch nach außen, auch wenn die Deutschen sagen, erkennen wir nicht an, weil es irgendwie nicht existent. Ja, vielleicht muss man sich das so vorstellen, dass im Grunde eine nicht rechtsfähige Stiftung existiert, die aus deutscher Sicht nicht anerkannt wird und eine Vermögensmasse, die davon unabhängig existiert, aus deutscher Sicht, aber im Grunde von dieser nach außenem Recht rechtsfähigen Stiftung verwaltet wird. So, das kommt ja im Grunde dieser unselbstständigen Stiftung schon etwas nahe.
Ja? Das hätte allerdings zur Konsequenz, dass wir dann doch wieder keine Erbersatzsteuer haben, weil dann wäre der Vermögensträger die Schweizer Stiftung, die wir gerade ignoriert haben und wo wir gesagt haben, die unterliegt nicht der Erbersatzsteuer. Also ich glaube, das ist wirklich offen, wie das aufzulösen ist. In dem Fall hier kann man sich noch vorstellen, da das wohl von Anfang an so war, der Verwaltungssitz war von Anfang an in Deutschland, der Satzungssitz in der Schweiz, dass man in eine Denke kommt, indem man sagt, das Vermögen ist für erbschaftssteuerliche Zwecke eigentlich nie von dem Stifter weggegangen. Das war erbschaftssteuerlich immer noch beim Stifter. Und dann müssen wir eben historisch das alles rückabwickeln und sagen, da waren dann, wenn irgendjemand was aus der Stiftung in Anführungsstrichen erhalten hat, waren das Zuwendungen des Stifters. Und wenn der Stifter verstorben ist, dann gehörte das Vermögen noch zum Vermögen des Stifters und geht dann auf die Erben über. So gehen wir ja auch mit transparenten Stiftungen bisher um, wo man irgendwelche Sonderregeln hat, typischerweise neben der Stiftungssatzung durch Treuhandverträge oder Ähnlichem bei alten Liechtensteiner Stiftungen, wo wir auch sagen, die ignorieren wir erbschaftssteuerlich. Auch da ist man bisher dahin gegangen und hat gesagt, wer auch immer dann die Herrschaftsrechte hat, dem rechnen wir erbschaftssteuerlich das Vermögen zu. Der andere Ansatz wäre, die Stiftung in Liquidation anzuerkennen und dann zu sagen, dann, wenn liquidiert wird, wenn die Liquidation betrieben wird oder wenn Ansprüche aus der Liquidation bestehen, dann habe ich auch wieder erbschaftssteuerliche Vermerke, das erbschaftssteuerliche Erwerbe. Das würde ich auch für ein konsequentes System halten. dann müsste man nur hier eigentlich ein bisschen anders begründen, als der BfH das gesagt hat, weil dann haben wir noch nach deutschem Verständnis eigentlich irgendeine Art von Rechtsträger, der auch zumindest eine Form einer Stiftung ist. Lässt sich trotzdem hören, dass die Erbersatzsteuer da nicht passt, wenn das von Anfang an auf Abwicklung ausgerichtet ist.
Ich finde das zugegeben ja ein bisschen naheliegender, weil ich mich immer frage, also es geht hier ja ganz stark um Vermögenszuordnungen. Und nur weil wir die hier nicht als rechtsfähig anerkennen, die zugezogene Stiftung, heißt das eigentlich wirklich, dass man an das Vermögen rankommt als Destinatär? Ja, was passiert eigentlich, wenn man vor ein deutsches Zivilgericht zieht und sagt, ich möchte gerne hier mal Herausgabeansprüche geltend machen? Ich glaube da, also ohne das geprüft zu haben, würde ich vermuten, dass man da nicht wahnsinnig weit kommt. Und dann muss man sich ja schon fragen, ob das dann eigentlich richtig ist, hier das Vermögen direkt zuzurechnen. Da wäre eigentlich die Aufrechterhaltung der Stiftung möglichst lange, auch als Rechtsform in Liquidation, wahrscheinlich diese etwas schonendere Variante, die auch wahrscheinlich eher die Realität abbildet als alles andere.
Ich stelle mir auch die Klage vor, ja, da ist jemand, ein Begünstigter in Deutschland, der sagt, und jetzt klage ich, und dann schreibt er die Klage und sagt, das ist die Klage des, weiß ich nicht, Tim Maciejewski gegen Stiftung haben wir leider nicht. So, die kann auch leider nicht vor Gericht auftreten. Die sind leider nicht prozessfähig. Ja, wen verklage ich jetzt eigentlich? Tim.
Ja, also man kann sich dann natürlich zumindest mal im steuerrechtlichen Rechtsverhältnis hätte ich
nicht. Ja.
Da sage ich so, die besteht
jetzt hüpft mir nicht so schnell. Genau, aber
das. Nein, genau. Aber das sind ja grundsätzliche Probleme, die wir bei der Sitztheorie immer haben und die im Gesellschaftsrecht auch genau dazu geführt haben, was Götz gesagt hat. Es wird ja keine harte Sitztheorie vertreten, sondern eine milde. Wir qualifizieren eben so gut es geht noch um in irgendeine Rechtsform des deutschen Rechts, die ungefähr passend ist. Da haben wir bei den Stiftungen nicht so wie bei den Kapitalgesellschaften, denn dahinter liegen die Personenhandelsgesellschaften. Da haben wir bei der Stiftung nichts ganz Passendes, aber die Stiftung in Liquidation ist dann zumindest ein Gedankenmodell, mit dem man arbeiten könnte.
Oder?
Wenn man sagt, dafür haben wir das.
Nicht selbstständige von Jens.
Ja, genau. Richtig,
ja, das oder ist
das andere.
Ja, und dann müsste man die Schweizer Stiftung als Träger, dann letztlich als Treuhänder verklagen, ja, also in dem konkreten Beispiel. Und das ist, was Tim ja gerade sagt, ist, wenn uns eine Gesellschaft im Grunde an der Grenze kaputt geht, dann bleibt mir ja der Gesellschafter, den ich verklagen kann. Ja, den würde ich auf jeden Fall verklagen. Aber so bei der Stiftung ist halt schwierig. Ja, da ist halt leider nichts mehr dann da. Deswegen glaube ich, ist da schon ein Punkt, dass man irgendwie entweder dann sich dazu durchregt und sagt, die Schweizer Stiftung ist halt der Stiftungsträger so als Treuhänder oder wir sind in der Liquidation. Ja.
Also die wirtschaftlichen Realitäten wird das ja auf jeden Fall abbilden. Das Problem ist ja nur, dass du, wie kommst du in diese Situation? Du kommst in die Situation, in dem du sagst, dich gibt es zivilrechtlich nicht. Und dann fragt man ja, was könntest du sonst sein? Ja, du könntest ja Vermögenswasser sein. Ja, dann brauchst du einen zivilrechtlichen Rechtsträger. Und dann sagst du, ja gut, diesen zivilrechtlichen Rechtsträger, dessen Existenz ich gerade negiert habe, den ziehe ich jetzt gerade und sage, dich gibt es, genau, aus deutscher Sicht.
Ja.
Das ist auch noch nicht ganz aufgelöst.
Viele schöne Fragen. Lasst uns trotzdem mal die Schweiz hinter uns lassen und überlegen, wie das Ganze bei EU- bzw. natürlich viel wichtiger EWR-Staaten abläuft. Wir haben ja noch eine andere Entscheidung, die wir schon angesprochen haben, FG München, 13.08.2025, wo es eben um eine Liechtensteiner Stiftung mit Ort der Geschäftsleitung und dann dementsprechend dem gesellschaftsrechtlichen Verwaltungssitz in Deutschland geht. Ruben, vielleicht an dich einmal das vorzustellen, was hier entschieden wurde und wie die Abweichungen zum Drittstaatenfall sind.
Genau, in diesem Fall vom FG München mit dem Aktenzeichen 4K 2055/23, da haben wir eine rechtswirksame Stiftungserrichtung in Liechtenstein. Die Stiftung hat dann Grundstücke in Deutschland erworben, dort auch eine Photovoltaikanlage betrieben und war auch Inhaberin von Kommanditanteilen und hat dann entschlossen, den Verwaltungssitz, also der Satzungssitz blieb in Liechtenstein, aber der Verwaltungssitz, Steuerrecht sagen wir dann Ort der Geschäftsleitung, der sollte dann nach München verlegt werden. Und das hat man auch ganz formwirksam gemacht. Das Amt für Justiz in Liechtenstein, dessen Zustimmung erforderlich ist, die haben auch zugestimmt und dann ist man nach Deutschland gegangen. Dann gab es hier eine Schenkung von einem Dritten an die Stiftung. Ja, und dann war das Finanzamt vor der Frage, gegen wen setze ich jetzt Schenkungssteuer fest? Und das Finanzamt hat dann gegen den Stifter und Alleinbegünstigten die Schenkungssteuer festgesetzt, weil das Finanzamt gesagt hat, dich gibt's auch gar nicht. Und dann waren wir genau wieder vor der gleichen Frage, die wir gerade schon diskutiert hatten. Wie gehen wir jetzt mit so einer Stiftung um, die plötzlich hier in unserem Rechtskreis unterwegs ist? Mit dem Unterschied, dass wir hier eine EU-EWR-Stiftung haben. Und das heißt, bei der Frage Gründungs- oder Sitztheorie, in der zivilrechtlichen Vorfrage, ja schon mal anders abbiegen müssen, weil wir hier im EU-EBR sind. Wir haben die Niederlassungsfreiheit und haben hier auch einen Erwerbszweck. Die Stiftung war ja auch, betrieb ja auch eine Photovoltaikanlage, war auch Kommanditistin. Sodass man dann in der Folge sich die Frage stellen muss, ja, wie gibt's denn irgendwelche Einschränkungen, die Niederlassungsfreiheit dann nicht zur Anwendung bringen können? Das wird in der Literatur diskutiert. Damit hat sich das FG München aber gar nicht allzu tief befasst, sondern
am Rande ja schon, ein bisschen, ne?
Ja, ein bisschen schon, ja, genau. Und ist dann aber zu dem Ergebnis am Ende gekommen, ja, dich gibt's, klar.
Ja, aber ich glaube, wichtig ist, was der Ruben sagen will, ist, die Frage, hilft eigentlich die Stiftungsaufsicht, die es ja in Deutschland für Stiftungen gibt, ist das ein Problem? Ja, weil die Liechtensteinische Stiftung natürlich nicht der deutschen Stiftungsaufsicht, was heißt natürlich, aber jedenfalls mal im Grundsatz wahrscheinlich nicht der deutschen Stiftungsaufsicht unterliegt. Da hat sich das FG München deshalb einen schlanken Fuß gemacht, weil die gesagt haben, in München, das ist Bayern, da werden halt Familienstiftungen sowieso oder liegen nicht der Aufsicht, deswegen ist das nicht hier unser Problem. Ja, aber die Frage ja mal ganz generell, Tim, ja, ist ja schon die, spielt diese Frage Aufsicht überhaupt eine Rolle? Ja? Und jetzt mal, wir sind ja gerade aus dem Zivilrecht gekommen und wir erinnern uns alle, ja, bevor es letztlich auch die Rechtsprechung hierzu gab, die EU-rechtliche Rechtsprechung, ja, also eine BV, die dann eben nach Deutschland gezogen ist mit Ort der Geschäftsleitung, da hatte man ja auch gesagt, oh, also ob wir so eine Gesellschaft hier aufnehmen müssen, die ist ja gar nicht in unserem Register, das ist ja ganz was Schlimmes. Ja, da kann ich ja gar nicht hier im Register nachgucken, was das so ist. Und dann ist das ja in Holland, dann ist es nur auf Niederländisch. Kann sowieso keiner verstehen, was da im Register steht, wenn es überhaupt ein Register gibt. Ob man den Register in Holland überhaupt vertrauen kann, hat da einer Haschisch geraucht. Ja, man weiß es nicht so wirklich. Ja, außerdem so gibt es ja auch noch so Regelungen wie zum Beispiel Mitbestimmung in Deutschland. Da könnte man sich auch noch der Mitbestimmung entziehen. Also so geht's nicht. Und deswegen sei das ja gerechtfertigt vor dem Hintergrund der Niederlassungsfreiheit. Was hat der EuGH dazu gesagt? Nein, spielt keine Rolle. So was mein Gefühl wäre, so mit deiner Idee, Ruben, Aufsicht, ob das so die große Rolle spielt. Ich weiß nicht, Tim, was sagst du dazu?
Ja, also die traditionelle Auffassung im stiftungsrechtlichen Schrifttum, sehr namhafte Stimmen, sagen in der Tat, das ist genau der Unterschied, weil die Stiftung als Rechtsform sich doch ganz grundsätzlich unterscheidet von Gesellschaften. Es gibt keine Mitglieder oder Gesellschafter, deswegen haben wir ein strukturtypisches Aufsichts- und Kontrolldefizit. Jede Rechtsordnung, die Stiftungen anerkennt, macht sich Gedanken darüber, wie begegnen wir dem, und nach deutschem Verständnis und nicht nur nach deutschem Verständnis, schon auch international durchaus üblich, braucht es da eine staatliche Aufsicht. Und wenn das so ist, dann so die traditionelle Auffassung, sagt man ja, dann muss diese staatliche Aufsicht auch hinreichend effizient gewährleistet werden. Und wenn das nun mal gar nicht geht, dann mag das ein Grund sein, warum wir hier sagen können, wir müssen anders als bei Gesellschaften hier die Niederlassungsfreiheit nicht durchgreifen lassen, sondern müssen doch zurückkehren zur Sitztheorie und hier immer zwingend deutsches Recht anwenden. So wie das FG das gemacht hat, ist es auf jeden Fall ein bisschen zu kurz gesprungen, denke ich, weil das FG sagt, also wir haben hier gar keinen Schutz des Rechtsverkehrs durch die Stiftungsaufsicht, die gibt es für privatnützige Stiftungen ja gar nicht. Das stimmt so nicht. Es gibt eine Mindestaufsicht nach dem bürgerlichen Gesetzbuch, die kann man aus dem Landesrecht auch überhaupt nicht abschaffen. Die findet schon Anwendung und das dient auch dem Schutz des Rechtsverkehrs, weil die Stiftungsaufsicht letztlich ja auch garantiert, dass wir immer eine funktionsfähige Organbesetzung haben und da im Rechtsverkehr man sich darauf verlassen kann, dass irgendwer für diese Stiftung auch gerade steht und handeln kann. Die Frage ist trotzdem, muss man deswegen unbedingt die deutsche Stiftungsaufsicht erzwingen? Warum liegt das erstmal oder was für Probleme tauchen auf? Das Stiftungsaufsichtsrecht ist eng mit dem deutschen Zivilrecht verzahnt. Wenn man jetzt deutsches Stiftungsaufsichtsrecht anwenden wollen würde, aber man hat ausländisches Stiftungszivilrecht, dann passt das nicht zusammen. Daraus muss man aber nicht zwingend folgen, dass man dann unbedingt deutsches Stiftungszivilrecht anwenden muss, sondern man kann sich auch andere Konfliktlösungen vorstellen. Insbesondere kann man sich auch vorstellen, und das ist in der Praxis ja auch der Fall, dass der Wegzugsstaat weiterhin die Aufsicht ausübt, hier Liechtenstein mit seinen Kontrollmechanismen. Und da hat Deutschland offensichtlich Bauchschmerzen, Schwierigkeiten zu sagen, reicht mir das denn als effektive Aufsicht? Könnte Deutschland aber auch hingehen und sagen, dann wenden wir unsere Stiftungsaufsicht rechtsformunabhängig eben zusätzlich noch an Und schließlich würde noch überbleiben, in Extremfällen und Einzelfällen zu sagen, das widerspricht unseren Rechtsauffassungen so elementar, dass wir wegen Ordre-Public-Vorbehalt in diesem Einzelfall das Recht nicht anwenden. Ja. All das wären jedenfalls unter Verhältnismäßigkeitsgesichtspunkten, und da landen wir ja beim EuGH am Ende, bei einer Einschränkung, bei einer Abwägung in einer Verhältnismäßigkeitsprüfung, wären da verschiedene Dinge, glaube ich, denkbar, die mildere Mittel wären, als pauschal jeder Stiftung an der Grenze die Anerkennung zu versagen. Und ich glaube, dass das letztendlich entscheidend sein wird, wenn das zum EuGH gelangt, dass man hier sagen muss, es gibt einfach mildere Mittel, um den deutschen Rechtsverkehr zu schützen.
So ist das. Und ob man mit dem scharfen Schwert Ordre Public hier durchmarschiert, das glaube ich nämlich ehrlich gesagt nicht. Ja, da gibt es nämlich das Prinzip der gegenseitigen Anerkennung, dass man sagt, guck mal, so weit entfernt ist die Liechtensteinische Stiftung ja dann doch nicht von der deutschen. Das kennen wir jedenfalls. Wir kennen auch Stiftungen. So, und deswegen glaube ich, dass man das anerkennt, was die in Liechtenstein da machen. Ich meine, immer im Rechtsverkehr lasse ich mich halt auch darauf ein, dass ich da mit einer Liechtensteinischen Stiftung kontrahiere. Deswegen, das überzeugt mich in dem konkreten Fall Deutschland-Liechtenstein nicht. Das würde mich vielleicht überzeugen, wenn so eine Liechtensteinische Stiftung nach Spanien ziehen würde. Weil die Spanier würden nämlich, oder Frankreich, weil die würden sagen, was ist das denn? Eine so fremdnützige Stiftung, also keine gemeinnützige Stiftung, sondern eine Familienstiftung, das kennen die ja gar nicht. Ja, so, das ist ein bisschen ein anderer Fall als die Aktiengesellschaft, die irgendwie jeder irgendwie kennt, oder die GmbH oder die Personengesellschaft, die jeder Staat irgendwo kennt. Die Stiftung kennt eben nicht jeder. Aber dass in dem Verhältnis dann vielleicht gesagt wird, also ob wir das anerkennen müssen, da kann man, glaube ich, ein Fragezeichen dran machen. Ja.
Jedenfalls die privatnützige Stiftung kennt nicht jeder. Im gemeinnützigen Bereich sieht es ja schon wieder anders aus. Aber in der Tat hat man hier häufiger den Eindruck, dass wir gegenüber ausländischen privatnützigen Stiftungen ein generelles Misstrauen haben. Im deutschen Recht allerdings für privatnützige Stiftungen ja kaum Schranken bestehen. Das überzeugt nicht wirklich. Also da müsste man sich dann an irgendeiner Stelle, glaube ich, auch mal gerade machen und sagen, was einem jetzt eigentlich vorschwebt.
Wie auch immer wir das herleiten, ich glaube, die Diskussion ist spannend und wir werden sehen, ob da mal tiefergehende Begründungen irgendwann noch auftreten. Aber im Ergebnis
ist der BfH wird sich München ja dazu äußern. Genau.
Schon mal so in die richtige Richtung. Und vielleicht findest du ja Gehör, Tim. Ich glaube trotzdem sollten wir mal jetzt noch den Bogen weiterspannen. Wir haben ja noch einen großen Themenblock vor uns.
Nein.
Und zwar.
Nein. Erst möchte ich noch diskutieren, die Liechtensteinische Stiftung, die hier einen Ort der Geschäftsleitung. Geschäftsleitung in Deutschland hat. Ja, und wir mal entweder anerkennen, dass sie rechtsfähig ist oder nicht. Also ich glaube, herrschend würden wir jetzt erstmal sagen, nach dem, was das FG München gesagt hat, wir erkennen vielleicht mal die Rechtsfähigkeit an. Was ist denn jetzt mit dem Wegzug, wenn die jetzt sagt, die Stiftung, also das war nett in München, aber Vaduz ist netter und das geht mit dem Ort der Geschäftsleitung zurück nach Vaduz? Und der Ruben hat ja dazu eine Meinung, hat irgendwie so eine Nummer uns hier in
den Raum geworfen. Aber bei der Stiftung in Liquidation, nicht? Also das wäre ein deutsches Rechtsregime. Wenn wir jetzt bei der Liechtensteiner Stiftung sagen, dich gibt's, wir akzeptieren dich, dann bleibst du ja weiter unter dem Liechtensteiner Rechtsregime. Das heißt, du hast mit dem 87 Jahren nichts am Hut. Und dann müsstest du ohne Probleme wieder wegkommen, zivilrechtlich.
Ja, das glaube ich nämlich auch. Ich glaube, das ist dann die Folge. Und das hatten wir auch da bei der ISDR-Tagung diskutiert. Und Herr Schön, der ja auch bei der Frage Zuzug von EU-Stiftungen eine dezidierte Meinung hat, der eben auch sagt, die kommen hier an, der war da ganz entspannt. Er sagt, wenn die hier ankommen und rechtsfähig sind, dann können die auch wegziehen. Und das passiert an der Grenze nichts.
Also überzeugt mich auch. Da muss man wieder sehen, dass die Beschränkung für deutsche Stiftungen, dass die nicht ohne weiteres wegziehen dürfen, 87a BGB, eben ein Teil des Stiftungszivilrechts ist, auch unionsrechtlich, grundfreiheitlich geschützt dadurch, dass man sagt, jeder Staat darf selbst bestimmen, wie was seine Rechtsformen auszeichnet und wie weit die international mobil sind. Aber wenn wir grundfreiheitlich eben eine Rechtsform aus einem anderen Mitgliedstaat akzeptieren müssen, dann müssen wir die akzeptieren und können die nicht einschränken. Und so wäre das dann ja hier, wenn wir mal anerkennen, dass das eine Liechtensteinische Stiftung ist.
Ja, sehr gut. Ja, und jetzt darfst du, Götz.
Nee, ja, wobei natürlich Zuzugsfreiheit und Wegzugsfreiheit ja zwei unterschiedliche Paar Schuhe sind. Aber in der Tat, ich meine, wenn wir eine Liechtensteiner Gesellschaft zuziehen lassen, da wird also im Sinne der Geschöpftheorie niemand sagen können, die darf Deutschland jetzt kaputt machen, wenn sie rausgeht.
Ja,
und umgekehrt wird natürlich Liechtenstein die Stiftung auch wieder in Empfang nehmen, die immer aufrechterhalten wurde vom Rechtsstaat. So, also no offense taken, Jens, da ist in der Tat, das war gut, das noch zu besprechen. Trotzdem jetzt endlich mal zur Zurechnung und 15 ASTG. Also die Historie, da ist ja bekannt, wir haben ja auch schon einen größeren Textpot genau in dieser Runde hier dazu gemacht, zum BfH-Urteil vom 3.12.2024, Aktenzeichen 9R32/22, in dem wir im Grunde genommen erstmals in der höchstrichterlichen Rechtsprechung die Grundsätze zu 15 Absatz 6 besser konkretisiert wurden, als vorher das FG Hamburg uns das geboten hat und eben auch sehr restriktiv ausgelegt wurden. Wir haben einmal das Ergebnis, dass auch Drittstaaten Stiftungen eben sich auf den Escape aus 15 Absatz 6 berufen können, weil das eben ein Ausfluss der Kapitalverkehrsfreiheit ist. Und wir haben eben eine Konkretisierung der Grundsätze, was eigentlich rechtlich und tatsächlich entzogen im Sinne von 15 Absatz 6 heißt und da im Grunde genommen sehr enge Voraussetzungen vom BfH diktiert bekommen, dass das im Grunde genommen zivilrechtlichen Herausgabeanspruch verlangt, dass man wirklich die Sachen herausverlangen können muss, dann sind sie einem nicht rechtlich tatsächlich entzogen. So, das so nur im groben Überblick. Jetzt haben wir einen Gesetzentwurf zu einer völligen Neugestaltung von 15 ASTG vor der Nase, der in der Verbändeanhörung ist und in dem der 15 Absatz 6 keine Rolle spielt. So, Tim, ich würde dich mal bitten, einfach mal grob zu beschreiben, erstmal, was eigentlich der neue Gesetzentwurf uns bietet. Und dann würden wir danach in die Diskussion einsteigen, was das für uns eigentlich praktisch bedeutet.
Ja, also der Gesetzentwurf ist ja auch eine Reaktion auf diese Entscheidung. Das wird auch gesagt, man will anpassen an die Rechtsprechung des BfH und auch an die Rechtsprechung des EuGH. Was soll passieren? Zum einen wird in Absatz 1 der, wenn man so möchte, Missbrauchstatbestand etwas angepasst. Bisher haben wir ja gesagt, eine Familienstiftung, wenn die vorliegt, dann rechnen wir zu. Jetzt soll das nur der Fall sein, wenn die eine ausländische Familienstiftung, natürlich, jetzt nur dann der Fall, wenn wir niedrig besteuerte Einkünfte haben, mit Verweis auf die 15%-Grenze, die wir auch bei der Hinzurechnungsbesteuerung für Kapitalgesellschaften kennen. Was man nicht übernommen hat, ist die Differenzierung zwischen Aktiv- und Passiveinkünften, also sämtliche Einkünfte unterliegen der Zurechnungsbesteuerung, wenn sie niedrig besteuert sind. Man hat bei den Bezugs- und Anfallsberechtigten auch mittelbare Gestaltung mit einbezogen. Genauso hat man bei mehrstufigen Gestaltungen, wenn man niedrig besteuerte Kapitalgesellschaften unterhalb der Stiftung hat, die bisherige Rechtsauffassung der Verwaltung ins Gesetz geschrieben, dass da auf jeder Ebene neu dann die Hinzurechnungsbesteuerung mit eigenem Entlastungsbeweis gemacht werden muss. Und man hat den Entlastungsbeweis geändert bei der ausländischen Familienstiftung. Die Formulierung aus 15 Absatz 6, das Stiftungsvermögen muss rechtlich und tatsächlich entzogen sein, findet sich nicht mehr, sondern die Familienstiftung kann sich jetzt entlasten, wenn keine rein künstliche Gestaltung vorliegt. Und hier verweist die Begründung auf EuGH-Rechtsprechung im Kontext der Hinzurechnungsbesteuerung.
Tja, und die Frage ist, was bedeutet das in dem konkreten Zusammenhang? Ja, künstliche Gestaltung. Ich meine, wir kennen das aus der EuGH-Rechtsprechung, wir kennen das zur Hinzurechnungsbesteuerung, 7-14 ASTG, Cadbury-Schweppes. Und da war ja die Frage, irgendwie künstliche Gestaltung, ich darf letztlich diese Grundfreiheiten, auf die ich mich berufe, nicht missbrauchen. Und das kann ich eben darlegen, dadurch, dass ich sage, ich nehme die eben bewusst in Anspruch, ja, sei es, indem ich die wirtschaftliche Tätigkeit ausübe und entsprechend über Substanz verfüge. Ja, der Gesetzgeber hat das ein bisschen weiter ausgeführt in den 7-14 ASTG, aber das wäre ja mal eine Form der Auslegung, dass man sagt, es muss jetzt vielleicht irgendwie was in dem Staat, in dem die Stiftung ist, muss irgendwie vielleicht eine gewisse wirtschaftliche Betätigung stattfinden. Das wäre eine mögliche Auslegung. Bin ich sicher, ob das richtig ist. Das Kriterium der künstlichen Gestaltung kann sich natürlich auch auf die Frage der Einschaltung der Stiftung beziehen. Und dann könnte man auch sagen, eigentlich diejenigen, die bisher schon den Schutz hatten, weil nämlich deren Vermögen tatsächlich und rechtlich entzogen war, wenn die das nachweisen können, dann wird man auch sagen können, ja, dann war es halt nicht künstlich. Ja, weil künstlich wird es immer dann, wenn ich mir das Vermögen wieder zurückholen kann, wenn ich da wesentlichen Einfluss drauf nehmen kann, aber wenn das Vermögen weg ist, weil das ist ja die Idee so einer Stiftung, und deswegen schalte ich die ein, so, dann ist das nicht künstlich, wenn ich das nachweisen kann. Also dazwischen laufen so ein bisschen die Linien, natürlich mit ganz unterschiedlichen Konsequenzen. Ja, das weiß ich nicht, wie ihr das seht, wozu ihr neigt von diesen beiden möglichen Denkweisen oder ob ihr vielleicht noch eine dritte habt.
Also meines Erachtens kann das eigentlich nur eine Substanzanforderung sein, weil alles andere bei der Zwischenschaltung von, ja, jetzt sage ich mal, Zwischengesellschaften, Strohmännern, whatever, keinen Sinn macht, weil die Einschaltung einer solchen Person, an deren Vermögen man nicht rankommt, ja, wie soll die denn weniger künstlich sein als eine andere? Das Vermögen ist weg und insbesondere, wenn die Stiftung schon wahnsinnig alt ist.
So, ich glaube, es ist ein Unterschied, Götz, weil wenn du eine Gesellschaft zwischenschaltest, das geht auch wieder ein bisschen zurück, was wir vorhin diskutiert haben. Wenn du Gesellschaft zwischenschaltest, dann stehst du ja wirklich noch hinter der Gesellschaft. Ja, und dann kann man eben sich fragen, warum habe ich diese Gesellschaft dort etabliert? Ja, auch um eine bestimmte Tätigkeit auszuüben in dem Land. So, das ist ja das eine. Und das ist ja Niederlassungsfreiheit. Das muss ich dann nachweisen. Deswegen muss die Gesellschaft da bestimmte Tätigkeiten ausüben. Aber die Stiftung, die errichte ich nicht, um eine wirtschaftliche Tätigkeit im Land auszuüben, sondern die Stiftung errichte ich, um mich von meinem Vermögen zu trennen. Zum Beispiel wegen Asset Protection oder weil ich die Nachfolge regeln will. Ja, und dann ist die Frage, die relevante, habe ich das wirklich gewollt? Habe ich mich rechtlich und tatsächlich davon getrennt? Also ist das die Idee? Deswegen, das hat weniger was mit Substanz zu tun und Durchschauen und wer steht dann hinter der Stiftung, dem ich das zurechnen kann. Ich glaube, das ist was anderes.
Was ja auch passt, weil es eben anders formuliert ist, ne? Muss man sagen.
Ja. Also.
Und wir haben ja auch noch den 39 Abgabenordnung. Und wenn wir über den müssen wir auch drüber springen. Und wenn wir dann darüber gesprungen sind, dann muss es ja ein anderes Kriterium sein, weil sonst hätten wir ja sagen können, brauchen wir diese ganze Regelung nicht.
Genau, also das würde ich auch sagen, das ist wichtig als Hinweis, dass wir ja bisher enorme Schwierigkeiten hatten, den 39 und den 15 Absatz 6 auseinander zu dividieren. Es war klar, der 39 muss vorrangig sein. Wenn das Vermögen schon nicht der ausländischen Stiftung zuzurechnen ist, dann kann es gar nicht darum gehen, ob da der 15.6 greift. Diese Zurechnungsentscheidung in erster Instanz werden wir weiterhin haben. Das heißt auch weiterhin diese ganz alten, transparenten Stiftungen, da wird man sagen, da ist das Vermögen schon nie zur Stiftung gekommen und dann stellen sich alle 15er-Fragen nicht. Und weiterhin wird es bei dem Entlastungsbeweis im 15 AStG um etwas anderes gehen müssen. Mit dem Verweis auf die EuGH-Rechtsprechung könnte man dann über die Substanz nachdenken, aber ich verstehe auch, Ernst, deinen Gedanken, dass man sagt, man muss das hier nochmal anders sehen und es geht ja gar nicht im Kern um wirtschaftliche Tätigkeit, weshalb man hier die Grundfreiheiten in Anspruch genommen hat, sondern aus einer anderen Motivation heraus und da muss die eben entsprechend nicht nur künstlich, sondern tatsächlich und auch durchgeführt gemacht worden sein. Auch dafür wird es aber sicherlich helfen, wenn da Organe nicht nur auf dem Papier bestehen, sondern die auch tatsächlich da sind und sich treffen und das alles durchgeführt wird.
Ja, so ist das, genau. Und ich glaube, da ist es auch wichtig, dass eben in den Organen dann möglicherweise auch nicht dann, also beispielsweise in Stiftung, Stiftungsrat, Stiftungsvorstand, dass dort der Stifter oder die Begünstigten wahrscheinlich nicht auftreten. Ja, weil dann eben diese Nähe vielleicht auch wieder zu dem Vermögen dann da ist. Also jedenfalls bei dem Stifter, glaube ich, würde das ein Thema sein, dass der im Beirat sitzt und bestimmte Dinge da, das glaube ich, ist in Ordnung. Ja, das war es ja auch bisher. Aber ich glaube, man muss halt vermeiden dann, eben wenn man wirklich sagt, es soll nicht künstlich sein. Ich will mich wirklich von meinem Vermögen getrennt haben. Ich will diesen Einfluss nicht mehr unmittelbar ausüben dürfen. Dann darf ich, glaube ich, nicht in den täglichen Entscheidungen dieser Stiftung mitwirken. Ich glaube, dann wird es schief. Ja, und zwar unabhängig davon, ob ich dann wirtschaftlich dort eine Tätigkeit ausübe oder nicht. Weil stell dir mal vor, ja, der Stifter würde sagen, das ist super, ich gründe so eine Stiftung und ich gehe dann allein in den Stiftungsrat und bestimme, wie was mit dem Vermögen geschieht. Und dann übt er dort vor Ort aber auch eine wirtschaftliche Tätigkeit aus. Ja, vermietet Immobilien, baut eine Fabrik hin, die die Stiftung hat. Und jetzt?
Man könnte auch mit der ständigen Rechtsprechung des EuGH sagen, das bloße Ausnutzen von Gestaltungsmöglichkeiten des ausländischen Rechts, die mir ja gerade durch die Grundfreiheiten ermöglicht werden soll, mir das zu wählen, begründet als solches jetzt noch keinen Missbrauch und keinen Missbrauch der Grundfreiheiten und auch keine künstliche Gestaltung. Also wenn das ausländische Recht all das möglich macht, nebenbei bemerkt, das ist auch alles nach deutschem Stiftungsrecht möglich, dann ist das als solches kein Indiz für Missbrauch. So.
Ja. In der Tat, das Ob der Zwischenschaltung kann ja schlecht den Missbrauch darstellen. Da würde einem auch ehrlicherweise der verzogene Erbe, der eben gerade nicht erben soll, sondern nur hier auf seine Destinatärstellung zurückgesetzt wurde und überhaupt nicht an sein Geld rankommt, dass er liebend gerne sofort verprassen würde, wenn man dem sagt, Junge, das war nur eine künstliche Gestaltung, da wird er einem auch einen Vogel zeigen. Nicht? Also ich glaube, dass die Auswirkungen, die zivilrechtlichen Auswirkungen einer Stiftungseinschaltung sind eben so gravierend, wenn das Vermögen tatsächlich getrennt ist, was aber ja jetzt mal so in den Stiftungen, die wir vor Augen haben, der Fall ist, dass man kaum sagen kann, das hier ist künstlich. Also das ist ja so oft auch, wenn ich, ja, Jens fängt wieder an zu lachen, es kommt wieder der Gesamtplan raus, die Künstlichkeit im nationalen Recht ist ja total oft dann in der Hand, wenn man Dinge wieder rückabwickeln kann, wenn man Sachen Self-Canceling hat, wenn die eben nicht für Dauer von Bestand sind. Und ich meine, wenn irgendwas von Dauer von Bestand ist, dann ist das eine Stiftung. So dass ich auch denken würde, dass eine künstliche Gestaltung nur daran legen kann, dass das Management der Stiftung eben nicht auf eine Art und Weise erfolgt, die hier die Trennung sicherstellt. Und wenn man das über die entsprechenden Organbesetzungen im Grunde genommen wie früher, wenn man dann ganz ehrlich ist, sicherstellt, dann muss das eigentlich auch okay sein, ja.
Und das ist genauso, wie du sagst, Götz, wenn wir mit denen auch den Familienunternehmern sprechen, die eben aus verschiedenen Gründen ja auch der Unsicherheiten rund um Betriebsvermögensverschonung, die wir jetzt sehen, da sich Gedanken drüber machen, ob sie so Vermögen in Stiftung geben. Wenn man denen sagen würde, das ist ja total künstlich, würden die sagen, also bitte, ja, das tut mir schon ein bisschen weh, jetzt hier mein Vermögen.
Das ist die krasseste Entscheidung meines
Lebens. Das ist die krasseste Entscheidung meines Lebens. Ja, wir haben hier über Generationen an diesem Familienunternehmen gearbeitet und jetzt geben wir das dorthin. Ja, und ich verliere dieses Vermögen. Das ist ein Riesenschritt. Und dann hinzugehen und zu sagen, also wenn man sich da wirklich getrennt hat, ja, das war rein künstlich, weil ihr habt halt ein bisschen wenig Substanz, habt ja da irgendwie zu wenig Leute eingestellt und ihr müsst irgendwie eine wirtschaftliche Tätigkeit da ausüben. Ja, das ist aber nicht die Aufgabe der Stiftung, eine wirtschaftliche Tätigkeit auszuüben. Die Aufgabe der Stiftung ist, das Vermögen zu bewahren. Ja, und das Vermögen von den Personen zu trennen, die Begünstigte sein sollen. Das ist die Aufgabe und die Aufgabe, die muss sie ausüben.
Aber man kann, glaube ich, festhalten, wenn wir uns was wünschen wollen für das Gesetzgebungsverfahren, dann wäre es schon schön, wenn es etwas klarer wird, was hier mit der künstlichen Gestaltung gemeint ist.
Ein kleines bisschen Gesetzesbegründung.
Das wäre gut, weil wir hier eben eine Annäherung an die Hinzurechnungsbesteuerung haben. Das wird mehrfach deutlich gemacht, dass man das näher haben möchte, als es bisher vielleicht war, aber eben nicht vollständig. Und der Missbrauchstatbestand offensichtlich auch noch ein anderer ist. Auch das ist klar aus dem vorgeschlagenen Gesetzestext und auch die Formulierung des Entlastungsnachweises eine andere ist. Und dann müsste man schon wissen, was es ist, weil die EuGH-Rechtsprechung als solche da nicht so ergiebig ist, dass wir klar sind, was eigentlich die Konsequenzen sind.
Ja.
Gut. So viel zum 15 Absatz 3 zu den künstlichen Gestaltungen. Eine Sache wollten wir noch thematisieren, und zwar hier die Konzeption von der Zurechnungsbesteuerung und wie eigentlich 8b KStG hier reinspielt. Wir sind hier beim Durcharbeiten des Gesetzes letztlich darauf gestoßen, dass das nicht ganz kohärent ist. Nämlich ganz am Anfang. Also bei der Gesetzesbegründung letztlich steht, dass hier damit gesorgt wird dafür, dass 8b auf Ebene der Stiftung eben bereits auf Stiftungsebene, heißt es, angewendet wird. Das ist aber was wir im Gesetzesentwurf so nicht wiederfinden, ne? Weil im Grunde genommen so die Konzeption eher so bleibt wie bisher. Nämlich, dass der 8b bei der Ermittlung der Einkünfte der Stiftung, die der Zurechnungsbesteuerung unterliegen, keine Anwendung findet. Also steht ausdrücklich im, was ist es, 15 Absatz
5 Satz 3.
5 Satz 2, 8b des Körperschaftssteuergesetzes bleibt eben unberücksichtigt. Was interessant ist, dass dann im Absatz 4 klargestellt ist, dass für die Destinatäre wiederum dann der 8b gilt. Also wenn man mal eine ungewöhnliche Situation eines Destinatärs in der Rechtsform einer Körperschaft hat, dass man hier durchaus den 8b dann auf dessen Ebene berücksichtigen kann, wo man, glaube ich, mal intensiv drüber nachdenken kann, was das eigentlich alles bedeuten kann. So in der
vielleicht ist aber auch nur eine Rechtsfolgenverweisung, Götz. Vielleicht ist gar keine Rechtsgrundverweisung. Vielleicht kann jeder Destinatär den 8b in Anspruch nehmen. Warum nicht? Ja,
ja, bestimmt. Und ich persönlich habe mich dann auch gefragt, auch wenn ich hier von den Kollegen da gescholten worden bin, was eigentlich mit 8b und niedriger Besteuerung los ist, weil wir die Frage uns ja bisher immer nicht stellen mussten, ist eigentlich etwas niedrig besteuert, wenn es in Deutschland auch außer Ansatz bliebe. So, das mussten wir deshalb bisher nie machen, weil es ja in der Regel dann 8b-Einkünfte eben aktive Einkünfte waren und gar nicht in dieser Niedrigbesteuerung eine Rolle spielten. Und jetzt müssen wir uns diese Frage plötzlich stellen. Ich meine, ich habe schon ein gewisses Faible dafür zu sagen, naja, wir in Deutschland besteuern nicht, wie kann das dann niedrig besteuert sein, wenn das im Ausland nicht besteuert wird?
Wir hatten ja ähnliche Probleme mit Immobiliengewinn bei der alten Niedrigsteuergrenze und auch Das ist komisch.
So ist
aber
das.
Aber ich glaube, das Gesetz.
Ja, wenn du bei der Einschriftermittlung natürlich die AfD weglässt oder sagst, der ist nicht so anzuwenden, dann.
Ja, aber ist das so? Das wäre ja die Frage, ob sozusagen bei der Einkünfteermittlung, dafür wird ja auf den 10.3 verwiesen, aber ich glaube, da kommt dann eben so insoweit danach sofort, dass man sagt, also und der bleibt unberücksichtigt. Dann kann man sich nur fragen, ob ich bei der Frage der Niedrigbesteuerung
eine andere Einkünfteermittlung hast als bei der Zurechnungsbetragsermittlung. Ja, aber
das war mir früher schon mal diskutiert bei der Zurechnungsbesteuerung. Jetzt ist das ja vereinheitlicht. Damals war das nicht so. Da wird gesagt, das kann auch auseinanderfallen. Ja, und dass man da vielleicht den Götz unterstützt und sagt, dann wenden wir mal da den 8b an. Das wird jetzt auch nicht in allen Fällen helfen, weil ich ja diese 1,5% Besteuerung habe. Vielleicht muss ich da noch irgendwas zwischenschalten. Aber da ist jedenfalls ein Problem. Ja. Also das muss man schon sagen, am besten kommt man in den neuen 15.3 und muss sich nicht darum kümmern.
Und so oder so ist da beim 8b irgendwie noch ein Bug zwischen Textfassung und Begründung, hat man jedenfalls das Gefühl. Aber vielleicht entwickelt sich das ja auch noch. So, das hat Spaß gemacht. Vielen Dank, ihr Lieben. Wir sehen uns beim nächsten Mal zu diesem ähnlichen Thema oder anderen.
Es werden ja weitere Entscheidungen kommen.
Ja, so ist es.
Super, bis dann.
Tschüss. Wiedersehen.
Tschüss.
Taxpod, der Steuerpod.